ARD.
Hallo ihr alle, da sind wir wieder. Die Sommerpause ist zu Ende. Anna Planken und auch ich, David Ahl, sind wieder da.
Yeah, wir freuen uns mit voller Kraft. Der Plus-Minus-Podcast Eure Portion Wirtschaft ist zurück. Und heute geht's um ein Thema, das klingt wie ein Traum. Mit dem eigenen Hobby richtig Kohle machen. Ist schon eine geile Idee.
Und ich dachte zu Beginn der Recherche so, oh Mann, keine Ahnung, ob das für viele Leute interessant ist. Fühlt sich ja eher an wie so ein Nischenthema, aber stellt sich raus, damit lag ich ja sowas von daneben. Wir sprechen heute über die Gaming-Branche und das ist alles nur kein Nischenthema. Jeder Zweite in Deutschland zockt regelmäßig irgendwelche Games. Ich bin übrigens einer davon. Ich würde mal aus dem Bauch raus mutmaßen, du nicht, oder?
Treffer versenkt. Nee, absolut gar nicht. Ich gehöre total
zu. Kann ich mir gar nicht
vorstellen. Absolut, ist es absolut gar nicht. Also ich habe meinen Gameboy weggelegt und das war auch meine Suchtzeit zocken. Danach nie wieder. Ich gehöre einfach echt zur anderen Hälfte. Ich spiele 0,0. Trotzdem weiß ich mittlerweile, die Gaming-Branche bestimmt auch mein Leben. Jeden Tag und zwar sehr.
Genau, es ist eine Branche, die sich ständig verändert, ständig mehr und mehr will, größer wird. Und vielleicht gehört ihr wie Anna zu denen, die nicht zocken. Vielleicht denkt ihr, oh Gaming, oh Gott, ja, keine Ahnung, habe ich gar nichts mit zu tun. Das hat auch nichts mit mir zu tun. So viel kann ich euch schon verraten. Das stimmt nicht.
Spielen, Geld verdienen, das klingt, wie vorhin schon gesagt, einfach großartig, sensationell. Und den Traum haben viele ja schon ganz früh. Ich habe da sofort das klassische Bild im Kopf. Leben in so einer ganz eigenen Welt. Da sitzt irgend so ein Typ für sich allein auf dem Dachboden, am besten noch in so einem alten, abgewohnten Kinderzimmer und zockt stundenlang mittendrin in seinem eigenen Game, komplett raus aus der Realität. Und jetzt stell dir mal vor, das ist dein Sohn.
Für ihn war die Bestrafung, andere Kinder bekommen Stubenarrest, wenn was nicht in Ordnung ist. Und Patrick musste nach draußen, er kriegte Computerarrest. Das war so meine Bestrafung oder Erziehungsmethode, wenn ich mal wollte, dass er rausgeht.
Ja, das hier hätte 1:1 meine Mutter sein können, war sie aber nicht, auch wenn das eine beliebte Bestrafung im Hause Alpha, Computer- oder Playstation-Verbot. Aber wen ihr gehört habt, war Bianca de Rijk und sie sprach über ihren Sohn Patrick. Der hat schon als Kind ununterbrochen vorm Computer gehangen oder am Gameboy. Jetzt ist er 30 und hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er zockt immer noch, filmt sich dabei und stellt das online.
Man kann sich da wirklich kreativ austoben und ausleben.
Da habe ich auch in einem Monat mal 5-stellig verdient durch YouTube und Twitch.
Tja, und damit bröckelt dann das Bild vom einsamen Hobbyspieler, weil Patrick ja zwar alleine zu Hause sitzt, aber ihm dabei manchmal mehr als 100.000 Menschen zugucken. Einfach so, wie er spielt. Und das bringt ihm Geld. Dazu später mehr.
Außerdem ist Patrick viel unterwegs, zum Beispiel auf Messen und Conventions wie der Gamescom. Diese Gaming-Szene ist nämlich nicht das, was das Klischee vermuten lässt. Lauter Eigenbrötler, die in abgedunkelten Zimmern ihre Einsamkeit frönen. Da steckt so viel mehr drin. Leidenschaft, Technik, gesellschaftliches Vorankommen. Oh ja, zum Beispiel unser soziales Miteinander sähe ohne die Computerspielindustrie komplett anders aus.
Ohne Games vorher würde es TikTok so nicht geben.
Das sagt Hendrik Lesser. Er ist Chef einer Produktionsfirma für Computerspiele, der Remote Control Productions und Vorstand von Games Bavaria Munich. Ein Verein, der die Interessen der bayerischen Spieleunternehmen vertritt.
Weltweit nutzen mehr als 5 Milliarden Menschen Facebook, Instagram, TikTok und Co. Das alles würde es ohne die Gamesbranche so nicht geben. Krass, oder?
Ja, und weiß ja auch kaum einer. Dieses ganze digital miteinander schnell was absprechen oder schreiben, Echtzeitkommunikation, wie man das nennt, das alles wurde fürs Spielen erfunden und zwar für Multiplayer-Spiele.
Und vor allem da auch immer weiterentwickelt. Multiplayer-Spiele, die Erklärung steckt irgendwie schon im Namen. Klar, da sitzen mehrere Leute jeweils bei sich zu Hause vorm Computer, spielen aber online mit anderen zusammen. Kopfhörer auf und dann wird gechattet, miteinander gesprochen und die Technik dahinter war die Grundlage für soziale Netzwerke.
Und das ist nur eine Sache, die aus dem Gaming kommt, die wir alle meistens täglich nutzen. Es gibt noch viel mehr. Simulationen, dreidimensionale Darstellungen, Virtual Reality, Augmented Reality, alles für Spiele erfunden und weiterentwickelt. Und all das nutzen heute auch viele andere Branchen. Zum Beispiel, um Maschinen aus der Ferne zu reparieren oder bei Operationen.
Das Ziel der Spieleentwickler war immer, das Spieleerlebnis so realistisch wie möglich zu machen. Raus aus dem Alltag, rein ins Spiel, möglichst lange drinbleiben. Um das hinzukriegen, braucht man schon gute Ideen, muss kreativ sein, innovativ sein. Das sagt auch Hendrik Lesser. Er zitiert da gern den bayerischen Digitalminister Fabian Mehring. Games sind wie Formel 1.
Das ist so ein bisschen so, wir sind halt vorher zum Mond geflogen, bevor es die anderen gemacht haben. Sprich, wir haben uns ganz viel mit Technologien, Techniken auseinandergesetzt. Sehr früh. Games wollen auch innovativ sein. Leute, die Computerspiele machen, sind jetzt normalerweise nicht totale Mainstream-Menschen. So, da liegt auch eine gewisse Innovationskraft drin.
Nicht totale Mainstream-Menschen. Was er damit meint, diejenigen, die in der Branche arbeiten, wollen selten, dass alles so bleibt, wie es ist. Sie klemmen sich eher leidenschaftlich dahinter, immer weiter zu kommen und noch schneller, noch besser zu werden.
FIFA, Red Dead Redemption, Mario Kart, die gehören zu den meistverkauften Spielen der letzten Jahre, werden unfassbar oft verkauft und eben nicht nur von so ein paar Gaming-Nerds. Ich sag's nochmal, fast jeder zweite Deutsche zockt regelmäßig auf dem Smartphone, auf dem Computer oder der Spielekonsole. Das sind mehr als 37 Millionen Menschen. Diese Zahl kommt vom Verband der Branche.
Damit ist Gaming ein Hobby, das so weit verbreitet ist wie kaum ein anderes. Das muss man auch einfach anerkennen, auch wenn man dem gar nichts abgewinnen kann. Und wirtschaftlich muss man auch sagen, das ist ziemlich krass. Wenn so viele Leute Spaß an einer Sache haben, dann geben sie auch genau für diese Sache Geld aus. Und damit ist Gaming dann auch ein echt interessanter Wirtschaftszweig.
Ja, dann schauen wir uns doch mal an, wer jetzt eigentlich alles profitiert. Klar, die Games-Unternehmen, Verlage, Entwickler. Es gibt die Big Player international, wie Nintendo zum Beispiel. Aber auch die, die im Vergleich kleiner sind. Kleinere deutsche Firmen wie Crytek und Gameforge.
Letztes Jahr hatte die Branche in Deutschland zwar einen kleinen Dämpfer. Sie ist nicht mehr gewachsen, sondern leicht geschrumpft. Aber alle zusammen haben immer noch 9 Milliarden Euro eingenommen. Und wer ist dieses alle zusammen? Dazu gehören Netzwerkdienste, Cloud-Dienste, Abos, aber ganz vorne natürlich auch die Hardware, also Spielekonsolen, Gaming-PCs, Zubehör und natürlich das, was mit den Verkäufen von Spielen verdient wird, im Laden oder in App-Stores.
Und, das kommt auch noch dazu, es gibt in vielen Spielen Feature, die man sich im Spiel kaufen kann. Eine krassere Waffe oder ein Update für seinen Charakter oder so. Jetzt könnte man ja sagen, 9 Milliarden Umsatz? Naja, so viel ist das jetzt nicht für eine ganze Branche.
Ja, aber ich musste auch neulich eine neue Haut kaufen. Als mein Sohn irgendwie gesagt hat, Mama, ich brauche da irgendeine Skin. Die wünsche ich mir zum Geburtstag. Die Bedeutung der Games-Branche, die nimmt auf jeden Fall seit Jahren zu. Und nicht nur rein wirtschaftlich. Spielen ist Unterhaltung. Und es gibt viele Leute, die sagen, das ist auch Kultur. Hendrik Lesser sieht das zum Beispiel so.
Games ist natürlich teils IT, aber gehört auch, wenn wir jetzt hier mit der deutschen Perspektive drauf schauen, auch zur Kreativwirtschaft. Und weil er natürlich genau wie der Film, die Bücher, die Fiction, Musik und so weiter oft auch Entertainment sind. Das ist eben für den einen oder anderen Außenstehenden schwierig nachzuvollziehen oder zu begreifen, dass Games in dem Sinne eine Kulturtechnik sind. Und damit kann ich Entertainment machen, damit kann ich jemandem was beibringen, da kann ich auch irgendwas völlig Ernstes damit tun.
So sieht's inzwischen auch die Bundesregierung. Seit 2019 fördert sie die Branche. Sie sagt, die Gaming-Industrie ist ein, Zitat, relevanter Wirtschaftsfaktor. Vor allem aber bringt sie Arbeitsplätze für Menschen, um die sich echt viele reißen, weil diese Menschen so spezielle Fähigkeiten haben.
In Deutschland arbeiten aktuell 30.000 Menschen in der Gaming-Branche. Und da geht noch viel mehr, findet auch die Bundesregierung. Und deswegen gibt es seit 2019 bis zu 50 Millionen Euro Förderung im Jahr. Von den Bundesländern und der EU kommt auch noch ein bisschen was obendrauf. Für Hendrik Lesser reicht das aber noch lang nicht aus.
Es ist gut, dass es da ist. Es ist aus meiner Sicht viel zu wenig Kohle.
Halten wir fest, die Gaming-Branche hat mehr Einfluss, als viele Nicht-Gamer meinen, auch auf unsere Gesellschaft, auf uns alle. Soziale Netzwerke sind unsere täglichen Begleiter und ohne Computerspiele wird es die einfach nicht geben. Auch Virtual-Reality-Brillen kommen aus der Branche. Inzwischen werden sie zum Beispiel in der Medizin eingesetzt, zur Ausbildung auch von Ärzten. Aber diese etwas sperrig ausgedrückten technischen Innovationen sind ja noch nicht alles. Manche hat die Branche so richtig groß und reich gemacht.
Das stimmt. Andere Tech-Unternehmen zum Beispiel. Die krasseste Erfolgsgeschichte hat Nvidia aus den USA hingelegt. Hendrik Lesser nochmal.
Wir haben 3D-Karten produziert, nicht jetzt für die 3, 4 verrückten Hanseln, die da irgendwie High-End-Grafiken produzieren, sondern für die ganzen Leute, die Computerspiele spielen wollten. Deswegen wurde diese 3D-Technologie gepusht. Und das war auch der Haupttreiber wirtschaftlich.
Inzwischen ist Nvidia auch auf den KI-Boom aufgesprungen und produziert unter anderem Grafikprozessoren für Rechenzentren, sogenannte GPUs. Und damit ist es einfach mal ebenso zum wertvollsten Unternehmen der Welt geworden, mit einem Börsenwert von mehr als 4 Billionen Dollar.
Einmal kurz einatmen und nur noch mal zum Einordnen. Billionen, das sind 12 Nullen, damit ist Nvidia mehr wert als alle DAX-Unternehmen bei uns zusammen.
Und weil da so viel Geld zu holen ist, hat auch Microsoft das Geschäft damit ausgebaut. 2023 hat Microsoft den Spielehersteller Activision Blizzard gekauft. Zwar macht Activision nur einen vergleichsweise kleinen Teil am Umsatz von Microsoft aus, aber Hendrik Lesser findet, das zeigt, die Tech-Riesen haben erkannt, wie wichtig die Gaming-Industrie ist, dass da Innovationen drinstecken und man damit Menschen erreicht.
Okay, das ist die eine Seite. Unternehmen, die mit in und durch die Computerspielbranche richtig reich und erfolgreich werden. Es gibt aber auch einzelne Menschen, die mit Gaming richtig Asche machen. Und das sind zum Beispiel die Streamer.
Wir haben ja am Anfang schon mal von Patrick de Rijck gehört, der 30-Jährige, der schon als Kind gezockt hat, jetzt immer noch spielt, sich dabei filmt. Auch das kann sich finanziell echt lohnen. Zum Teil schauen zigtausende dabei zu, wie Streamer online Live-Games zocken. Die Plattform dafür ist Twitch. Die gehört zu Amazon. Übrigens noch so ein Riese, der hier mitmischt.
Ja, und die Spieler kommentieren, was sie tun. Per Chat gibt es die Möglichkeit, sich auch als Zuschauer zu äußern. Im Sekundentakt ploppen die Kommentare im Chatfenster auf. Auf manche gehen die Streamer ein.
Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Stream. Heute gehen wir rein in Klimtopia.
Klim alias Patrick de Rijck ist eben so ein Web-Video-Creator. So nennt er sich, ist ein anderes Wort für Streamer. Uns hat er erzählt, dass er seit 14 Jahren Computerspiele spielt und sich dabei filmt und es live streamt.
Da habe ich auch in einem Monat mal 5-stellig verdient durch YouTube und Twitch.
Auf den sozialen Plattformen folgen ihm mehr als 140.000 Menschen. Und das lohnt sich für ihn. Mit dem Geld hat er sich sein Game Design Studium und seine Miete finanziert. Übrigens erfahrt ihr in der Dokumentation Moneymaker Klim mit Games zum Erfolg. Mehr über ihn, wir haben euch den Link auch in den Shownotes gepackt.
Klim ist natürlich nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist. Inzwischen gibt es für fast alles, für jede Nische irgendjemanden, der dazu streamt. Das hat aber natürlich dann auch einen Haken, erklärt Thomas Hummes. Er war früher ein Dozent von Patrick, ist inzwischen Freund und Geschäftspartner.
Also auf YouTube und insbesondere auf Twitch kann man mit Gaming-Content selbstverständlich auch viel Geld verdienen, wobei die Verteilung sehr asymmetrisch ist. Also es gibt sehr wenige, die sehr viel umsetzen und sehr viele, die sehr wenig oder gar nichts umsetzen.
Die Großen der Branche heißen Montana Black, Trimax und Papa Platte. Die verdienen mit ihren Streams und allem, was dranhängt, teilweise Millionen. Da kommt Patrick, also Klim, lange nicht ran. Aber es reicht schon mal für seinen Lebensunterhalt. Aber wie funktioniert das eigentlich genau? Ganz ähnlich wie bei Influencern, erzählt Patrick.
Bei YouTube und Twitch gibt es verschiedene Einnahmemöglichkeiten, sag ich mal. Bei YouTube ist das viel durch Werbeeinnahmen, das heißt, es läuft Werbung vor den Videos. Viele Leute denken, das ist, du machst 1000 Klicks, du kriegst 10 Euro, so ist es nicht.
Nee, so einfach läuft es nicht, sondern es geht darum, wie viele Minuten Werbung vor und in dem Video gespielt wurde. Je länger, desto mehr Geld für den Streamer, klar. Teilweise wird die Werbung in Auktionen verkauft. Wenn viele bei dir Werbung schalten wollen, dann steigt natürlich der Preis.
Weil sich viele Leute drum kloppen. Gerade natürlich in der Weihnachtszeit wollen viele Leute Werbung schalten, dann verdient man auch mehr. Deswegen kommen viele YouTuber zur Weihnachtszeit extra zurück.
YouTube ist eine Möglichkeit, Twitch die andere. Das ist die Plattform zum Livestream. Fast alles geschieht in Echtzeit, ist also live. Stoppt man als Zuschauer den Stream, startet ihn nach 5 Minuten wieder, springt der Stream auch diese 5 Minuten nach vorn. Das heißt, ein Stream kann nicht angehalten und später angeschaut werden.
Twitch gehört, wie du gerade schon gesagt hast, ne, zu einem anderen riesigen amerikanischen Tech-Konzern, zu Amazon. Und wer Prime-Kunde ist, der hat ein Twitch-Abo gratis. Ansonsten gibt es noch verschiedene Abo-Modelle, die von mehr als 4 Euro bis um die 20 Euro im Monat kosten. Und davon bekommt der Streamer ungefähr die Hälfte ab.
Und das Abo ist aber nicht alles. Streamer bekommen auch Spenden. Viele, die die Streams schauen, spenden einfach so Geld. Die wollen ihre Idole unterstützen.
Und dann gibt es noch Sponsoring von Firmen, bezahlte Streams und Merchandise. Auch wenn Webvideo-Creator nochmal eine Zusammenfassung oder Highlights von ihren Twitch-Streams auf YouTube stellen, dann bringt das natürlich Geld. Durch die Werbung auf YouTube. Und von all dem zusammengerechnet lebt Patrick Dreik im Moment. Aber
du hast auch kein geregeltes Einkommen. Also es ist nicht so, dass man auf einen Schlag viel Geld verdient und sich damit dann mehrere Jahre finanzieren kann, wie bei der Spieleentwicklung beispielsweise. Nee, beim Streamen ist das, es sei denn, man gehört zu den Top-Streamern, in der Regel so, dass man so viel Geld verdient für einen Monat und vielleicht sich ein bisschen was zurücklegen kann.
Wir haben es schon gesagt, Patrick gehört nicht zu den Top-Verdienern. Er sieht sich eher so im Mittelfeld. Ein bisschen finanzielle Sicherheit kommt über Werbepartner, mit denen schließt er Verträge über so ein paar Monate, aber auch mal ein Jahr ab. Laufen die aber aus, steht man wieder vor der Unsicherheit, sagt Patrick.
Das nagt schon an einem, nicht zu wissen, ob man jetzt das Gehalt hat nächsten Monat.
Außerdem, sagt er, ist es auch wirklich viel Zeit, die er investiert. Denn Patrick hat 2 Vollzeitjobs. Er ist Streamer und Computerspieleentwickler. Montags bis freitags und manchmal auch am Wochenende arbeitet er erstmal an seinem Spiel Solarpunk. Das ist so ein Survival-Spiel in einer technologisch fortgeschrittenen Welt, die aus schwebenden Inseln besteht. Man kann es allein oder mit anderen zusammenspielen. Man kann Häuser bauen, pflanzen, Tiere züchten, technische Geräte produzieren oder mit einem Luftschiff Inseln erkunden.
Die Demo-Version gibt's schon, bald soll es dann auch final auf den Markt kommen. Von 10 bis 18 Uhr sitzt er unter der Woche dran. Über Crowdfunding hat er zusammen mit seinem Geschäftspartner über 300.000 Euro für die Entwicklung des Spiels gesammelt. Wenn das Spiel auf den Markt kommt, klar, kommt potenziell noch mehr rein, wenn es sich denn verkauft.
Für die täglichen Kosten arbeitet Patrick aber noch in seinem zweiten Job, abends nämlich, von Dienstag bis Freitag, das ist ziemlich durchgetaktet bei ihm, ne, streamt er zusätzlich, also hat er gerne mal echt 13 Stunden Tage. Was für eine krasse Doppelbelastung und das schon seit Jahren.
Ich glaube, ich könnte es noch länger aushalten, aber die Frage ist, wie glücklich wäre ich damit? Also ich würde natürlich schon gerne mal, weiß ich nicht, beim Spieleabend meiner Familie mit dabei sein. Das war ich jetzt tatsächlich noch nie und das sind schon so Sachen, wo ich dann immer sagen muss, nee, dienstagsabends kann ich nicht, muss ich arbeiten. Das ist natürlich schon blöd.
Das Streaming ist sein Traumjob, sagt er. Aber es kommt eben nicht von allein. Über seine Erfahrung als Streamer hält er auch Vorträge an Schulen, denn natürlich klingt's toll, wenn man von seinem Hobby leben kann, aber erstmal muss man es schaffen, dass man überhaupt auffällt, bekannt wird und von irgendjemand gefolgt wird.
Klar kann man extrem Glück haben und durch irgendeinen viralen Clip direkt viele Zuschauer bekommen. Das geht natürlich gerade über Plattformen wie TikTok extrem gut heutzutage. Aber trotzdem ist es erstmal wirklich viel Arbeit. Ja, also die meisten Streamenden, die ich kenne, die haben erstmal ein paar Jahre lang komplett unterm Radar irgendwie gestreamt. Und dann irgendwann kommen dann irgendwie Leute durch irgendeinen Zufall, durch irgendein Projekt, durch irgendeine Zusammenarbeit oder durch irgendeinen lustigen Clip, lernen die Leute einen dann kennen und kommen dann mal wieder rüber. Also immer mal wieder kommen dann mehr.
Hat man das geschafft, dann kann man fast alles machen, sagt er. An einem Tag kann man streamen, wie man Game zockt, an anderen, wie man Möbel aufbaut. Patrick kann sich da völlig kreativ ausleben. Die Inhalte müssen aber natürlich spannend genug sein und immer in die Zeit passen. Da gibt es ja auch immer wieder neue Trends. Diese Freiheit findet Patrick großartig an dem Job. Außerdem lernt er über Stream viele verschiedene Menschen kennen. Auch das ist nicht schlecht, findet er.
Wenn man Bock hat, das zu machen, ist es super cool, ein richtig spannender Karriereweg. Aber ich würde da immer einen Plan B haben. Also schon eine fertige Ausbildung zu haben oder ein Studium in der Tasche ist mit Sicherheit sehr praktisch. Oder das während dem Studium, während der Ausbildung anzufangen, funktioniert auch sehr gut.
Sein Plan sieht gerade so aus. Er möchte sein Spiel Solarpunk noch dieses Jahr veröffentlichen. Danach würde er gern mehr als Developer, also Spieleentwickler, arbeiten und Stream dann nur noch als Hobby.
Ich sehe mich auch noch mit 80 Jahren da sitzen und irgendwie als Rentner dann irgendwelche Spiele spielen und sagen, also früher waren die Spiele aber anders. Aber im Grunde genommen möchte ich das nicht als Haupteinnahmequelle mehr haben.
Also, wir halten fest, spielend Geld verdienen ist super, aber eben auch ziemlich harte Arbeit. Die Konkurrenz ist riesig, der Erfolg überhaupt nicht sicher. Außerdem gehört auch eine ordentliche Portion Ungewissheit dazu. Das eigene Gehalt kann nämlich jeden Monat völlig unterschiedlich sein. Deshalb empfiehlt er, lieber noch ein berufliches Backup haben.
Ein Backup ist vielleicht wirklich keine schlechte Idee. Klar, die Branche wächst an sich. Es gibt eine Menge Leute, die gerne spielen und das auch gerne weitermachen wollen. Aber wie lange schreiben denn eigentlich noch echte Menschen diese Spiele? Alle reden doch jetzt über die künstliche Intelligenz und wie sie vielleicht manche Jobs ersetzen kann.
Genau. Kann es nicht sein, dass Spieleentwickler und vielleicht sogar Streamer einfach irgendwann ersetzt werden von der KI? Braucht man diese Berufe in Zukunft überhaupt noch? Das haben wir Hendrik Lesser gefragt.
Über Jahre haben wir so einigermaßen gelacht, als dann alle so, ja, und jetzt kommt eine AI und so. Und ja, das waren wir schon die ganze Zeit. Da muss man aber auch natürlich dazu sagen, dass die Art, wie wir AI begriffen haben in der Games-Industrie und wie jetzt LLMs funktionieren, schon zwei völlig unterschiedliche Dinge sind.
LLMs, das sind Large Language Models, also KI-Modelle, die darauf trainiert sind, menschliche Sprache zu verstehen und zu erzeugen. ChatGPT zum Beispiel ist so eins. Das kennt inzwischen ja wohl ziemlich jeder. Trainiert werden sie mit riesigen Datenmengen. Da rausspucken sie am Ende Texte, Bilder oder Videos.
In der Videospielindustrie gibt es schon länger andere KI-Modelle, erklärt Hendrik Lesser. Zum Beispiel werden sie eingesetzt, um das Spielerlebnis zu verbessern. Die Non-Player-Character, also die Nicht-Spieler-Charaktere, entwickeln sich damit immer weiter, während man spielt. Das heißt, das Spiel passt sich an den Spieler an. Aber wird KI der Branche jetzt gefährlich?
Wenn KI sozusagen auch viele, viele andere Jobs in allen möglichen Bereichen ersetzt, amplified und so weiter, warum sollte das in der Gaming-Branche nicht passieren?
Hört sich erstmal krass an, dann ist es vielleicht ja doch nicht so eine gute Idee, sein Hobby zum Beruf zu machen, wenn man sich fürs Gaming interessiert. Hendrik Lesser sagt, das kommt erstmal drauf an.
Mit AI im Endeffekt aus meiner Sicht Leute primär mit Computerspielen beschäftigen sollten, also sie zu entwickeln, die das wirklich wollen und idealerweise auch das Talent haben. Und das Dritte, das wissen wir ja auch, Talent allein ist erstmal völlig wertlos. Ja. Es geht dann darum, diese bekannten 10.000 Stunden zu investieren, um sozusagen auch in irgendwas gut zu werden. Und aus meiner Sicht brauchen die sich weitestgehend überhaupt keine Sorgen machen, weil da wird KI deren Arbeit unterstützen, beschleunigen und sozusagen multiplizieren.
Hier kann KI zum Beispiel dafür eingesetzt werden, hunderte verschiedene Welten in einem Spiel zu konstruieren. Oder sie kann Demo-Versionen von Spielen testen, wofür man vorher viele Menschen gebraucht hat.
Aber wenn ich jetzt mich selbst reflektiere und wahrnehme, ich bin ein mittelmäßiger Grafiker, der eigentlich gerne auch irgendwie um 4.30 Uhr nach Hause geht und so weiter. Und das spielt schon auch eine Rolle, ja? Dieses Wollen, diese gewisse Obsession, sich auszudrücken, auch als Künstler. Also wenn ich sozusagen dieser Mittelmäßige bin, dann gebe ich entweder richtig, richtig Kit, um AI zu umarmen, oder ich werde mit großer Wahrscheinlichkeit meinen Job verlieren. Weil die braucht dann einfach irgendwann keiner mehr, weil eben der richtig Gute durch AI diesen Job mit übernimmt.
Es wirklich wollen und alles dafür geben, heißt wie bei Patrick, wie wir es gehört haben, manchmal auch zwei Vollzeitjobs jonglieren zu müssen. Wenn man beides liebt, dann muss man da auch einen ganzen Haufen Leidenschaft reinstecken.
Wir wissen also, wie jede andere Industrie auch, verändert sich auch die Gaming-Branche mit KI. Big Player dominieren weltweit, aber auch in Deutschland ist es ein wachsender Markt. Allein da stecken Milliarden drin. Andere Industrien profitieren von der Branche, wie der Chip-Hersteller Nvidia, der inzwischen mehrere Billionen wert ist.
Naja, und wir alle profitieren ja auch, ne? Sogar wenn man darüber streiten kann, ob das jetzt so eine super tolle Errungenschaft ist, dass uns die Gaming-Branche, yeah, Social Media gebracht hat. Danke, auf ganz viel davon hätte ich auch verzichten können. Aber Operationstechniken, die uns schneller gesund machen, VR-Brillen am OP-Tisch, dass Mediziner aus unterschiedlichen Ecken der Welt in Echtzeit zusammengeschaltet diese OP gemeinsam machen können. Das alles ist für uns alle sensationell und wäre ohne die Gaming-Branche so nicht gekommen.
Viele Erfindungen, viel Kreativität, aber auch viel Aufopferung. So spielend, wie immer getan wird, ist das Geldverdienen eben auch in der Spielebranche nicht. Wer da arbeiten möchte, braucht Leidenschaft, sehr lange Arbeitstage oder auch zwei Jobs auf einmal, können dazugehören.
Ja, und es ist dann doch wie immer, wenn wir über diese Glitzer, da wollen alle hin, Wirtschaftszweige berichten. Wenn wir da ein bisschen tiefer bohren, dann merkt man schon, wer Erfolg einsacken will, der muss sich immer reinhängen. Und auch wenn das von außen so spielend aussieht, meist ist da harte Arbeit hinter.
Genau. Aber vielleicht fällt einem das harte Malochen, diese krasse Arbeit ja auch irgendwie leichter, wenn man sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Und am Ende bleibt natürlich die Hoffnung, einer von den wenigen zu werden, der oder die so richtig absahnen kann.
Und wie sieht's bei euch aus? Spielt ihr? Wenn ja, was? Und wenn ja, habt ihr heute bei uns trotzdem was gehört, was ihr bisher noch nicht wusstet? Schreibt uns doch einfach. Fragen, Anregungen, Ideen, Lob, Kritik, alles an den Plus-Podcast zusammengeschrieben @ard.de.
Das wäre toll. Vielen Dank. Vielen Dank sagen wir auch an die Autorin dieser Folge, Leonie Thiem.
Mit Recherchen von Moritz Hartnagel.
Die Redakteurin dieser Folge, Christine Bergmann.
Und in der Technik, Jens Baumgart.
Ja, bleibt uns nichts anderes zu sagen als danke euch, danke dir.
Ja, du darfst wieder zocken. Ab an Computer.
Genau, ab an Computer. Ah nee, ich hab ja Fernseher und Computer verboten.
Ach ja, echt? Hast
nächste
du?
Woche wieder.
Okay, na gut. Dann bis nächste dann, Woche. Und wir haben ja schon jetzt gesagt, wie KI diese ganze Computerspielbranche ändert, aber vielleicht macht KI noch viel mehr in unserem Leben, ohne dass wir es mitkriegen. Was weiß KI über uns? Die Software Palantir soll Polizeiarbeit in Deutschland effektiver machen. Die Bundesregierung möchte eine einheitliche Plattform zur Datenanalyse, um Verbrechen besser zu bekämpfen. Aber es gibt Streit darüber, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, ob das so ein Produkt von Palantir Gotham sein darf. Das ist ja eine Firma, hinter der der Trump-Freund und auch über den wir hier im Podcast schon gesprochen haben, der sehr oft kritisierte Peter Thiel steht.
Unter Datenschützern ist die Software sehr umstritten, aber einige Bundesländer setzen sie schon ein. In dem Podcast wird Technikjournalist Peter Welcherin gefragt, was die Software kann, warum sie manchmal zweifelhafte Schlüsse zieht und holen wir uns mit Palantir Software Überwachung aus den USA ins Haus? Den Podcast IQ, Wissenschaft und Forschung findet ihr wie uns auch in der ARD Audiothek.
Viel Spaß dabei.